NDR Info. Themen des Tages.
Guter Trump, schlechter Trump, könnte man die Themen des Tages heute am Montag überschreiben. Es geht um den Donald Trump, der in Sachen Ukraine, Russland wohl wieder an die Seite der Europäer tritt. Und es geht um den Trump, der die EU mit Sonderzöllen bedroht. Beides beleuchten unsere Korrespondenten gleich. Außerdem spreche ich mit Wolfgang Bosbach über den Widerstand in der Unionsfraktion gegen Personalabsprachen ihrer Spitze. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Die USA stellen sich auch wieder mit Waffengewalt hinter die angegriffene Ukraine und sei es, weil Donald Trump persönlich enttäuscht ist von Wladimir Putin. Die NATO, auch Deutschland beteiligt sich, kauft US-amerikanische Patriot-Systeme, damit die Ukrainer die Menschen in ihren Städten besser vor russischen Drohnen und Raketen schützen können. Oliver Neuroth erklärt, was die Patriots in diesem Krieg so wertvoll macht.
Patriot gehört zu den modernsten Flugabwehrsystemen der Welt. Es sind mobile Einheiten, sie können also an verschiedenen Orten positioniert werden. Optisch erinnert Patriot an einen großen Lastwagen mit 4 Achsen. Auf dem hinteren Teil ist ein Behälter installiert, in dem bis zu 16 Raketen Platz haben. Es handelt sich um Lenkflugkörper, die angreifende Geschosse abschießen sollen. Soldaten im Leitstand des Patriot-Systems starten die Lenkflugkörper. Woher der Angriff genau kommt, sehen die Soldaten über ein Radar, mit dem das Patriot-System ausgestattet ist. Es kann bis zu 50 mögliche Ziele gleichzeitig überwachen und 5 aktiv bekämpfen, in einer Entfernung von etwa 70 Kilometern. Das ist eine vergleichsweise hohe Reichweite. Patriot kann damit anfliegende Objekte früh erkennen. Die Abwehrraketen können Ziele in einer gedachten Glocke um den Patriot-Standort treffen. Es kommt allerdings darauf an, welche Lenkflugkörper exakt eingesetzt werden. Die Kosten dieser Abwehrraketen sind enorm. Eine einzige kostet zwischen 2 und 4 Millionen US-Dollar. Da Patriots auch russische Mittelstreckenraketen orten können, ist die Ukraine interessiert an dem System. Präsident Zelensky hat es als Schlüssel zur Abwehr ballistischer Raketen bezeichnet. Die Bundeswehr hat der Ukraine bisher 3 Patriot-Systeme zur Verfügung gestellt. Aus den USA soll das Land ebenfalls schon 3 haben, ein weiteres aus Rumänien. Da die Wartungsarbeiten allerdings aufwendig sind, sind nicht alle Systeme gleichzeitig einsatzbereit.
Heute Abend will Donald Trump Wegweisendes zur amerikanischen Russlandpolitik verkünden. Sein Sondergesandter Kellogg ist die ganze Woche in der Ukraine. NATO-Generalsekretär Rutte und Bundesverteidigungsminister Pistorius sind in Washington. Fragen an unseren Korrespondenten in Washington, Ralf Borchert. Wissen wir aus der Summe der Einzeläußerungen und Social-Media-Postings von Trump in den vergangenen 48 Stunden oder auch durch Äußerungen von Kongresspolitikern, was die große Ankündigung sein wird? Wird es doch ein grundlegender Kurswechsel, auf den viele europäische Verteidigungspolitiker oder Regierungschefinnen gedrungen haben?
Es gibt viele Äußerungen hier in Washington. Ja, das ist eine Kehrtwende. Aber es gibt auch Stimmen, die da skeptisch bleiben. Was haben wir bisher? Wir haben nur Trumps Äußerung von gestern Abend, in der er weitere Patriot-Luftabwehrsysteme für die Ukraine ankündigt. Er nennt aber keine Zahl. Er hat lediglich gesagt, die Europäische Union werde bezahlen. Er meint wahrscheinlich die europäischen NATO-Partner, die ja auch gleichzeitig EU-Mitglieder sind. Und zu diesem Thema führt er heute auch noch Gespräche mit Mark Rutte, dem NATO-Generalsekretär. Parallel oder etwas später ist Verteidigungsminister Pistorius bei seinem Amtskollegen Hegseth im Pentagon. Also heute ist ein wichtiger Tag, an dessen Ende, wenn denn Trump tatsächlich noch ein großes Statement heute abgibt, auch das wissen wir nicht exakt, dann könnte es ein entscheidender Tag sein, aber abwarten, würde ich sagen.
Welche Sprache sprechen denn die Waffen, von denen wir hören? Die Patriots sind Defensivwaffen, klar, aber erhalten die Ukrainer aus den USA jetzt auch wieder Waffen, die etwa Russland im eigenen Land bedrohen würden?
Das ist die große Frage, die etwa James Stavridis, das ist einer der früheren NATO-Oberkommandierenden in Europa, gestellt hat, hier in mehreren Fernsehsendern. Er hat gesagt, aus russischer Perspektive in der Frage, kommt nun tatsächlich entscheidender Druck aus den USA auf Putin von Trump aus? Dabei ist eine entscheidende Frage, sind es nur, in Anführungszeichen, auch die sind wichtig, Defensivwaffen wie die Patriots, Luftabwehrsysteme, oder sind die USA auch bereit, weitere Offensivwaffen, etwa sogenannte HIMARS, zu schicken, die eben hinter die russischen Linien sozusagen zielen könnten? Das wäre ein deutlicher Schritt weiter. Ebenso wie die wichtige Frage, ob Trump bereit ist, Wirtschaftssanktionen härteren zuzustimmen, wie sie der US-Senat vorbereitet. Also diese Fragen, die wirklich Druck auf Putin machen würden, sind noch offen.
Kurzer Blick nochmal auf Boris Pistorius in Washington. Ist es ein klassischer, wenn auch später Antrittsbesuch bei der neuen Administration oder wird hier auch schon, abgesehen vom Ankauf der Patriots, etwas eingefädelt, sei es für die Ukraine, sei es für die Ausstattung der Bundeswehr?
Es ist ein Antrittsbesuch. Hegseth und Pistorius haben sich bereits mehrfach getroffen im NATO-Rahmen in Brüssel und Den Haag. Aber sie haben noch nicht bilateral unter vier Augen gesprochen. Und es wird, außer um die Frage, ist Deutschland bereit, wie bereits angekündigt, zwei Patriot-Systeme aus den USA zu kaufen, um sie dann der Ukraine weiterzugeben, ist Deutschland möglicherweise bereit, für noch mehr Waffen zu bezahlen, die aus den USA Richtung Ukraine gehen könnten. Und es wird bei diesem Gespräch um weitere für Deutschland wichtige Themen gehen. Etwa die Frage, ob die USA, das ist für Herbst angekündigt, eine große Zahl von US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Grafenwöhr, Ramstein, das sind nur zwei Stichpunkte für wichtige Stationierungsorte der USA in Deutschland. Und es läuft hier eine umfassende Review, also sozusagen eine Überlegung, wo die USA in der Welt Soldaten möglicherweise zurückholen, nach Hause in die USA selbst. Das ist ein wichtiges Thema. Ein anderes noch, Olaf Scholz und Joe Biden hatten ausgemacht, dass die USA Mittelstreckenraketen in Deutschland stationieren zum Schutz gegen Russland. Und da bleibt die offene Frage, ist Trump bereit, das wirklich zu tun oder gibt es hier Änderungen?
Washington-Korrespondent Ralf Borchardt. Derselbe US-Präsident, ein anderer Krieg, der aufziehende Handelskrieg. Donald Trump hat der Europäischen Kommission per Brief 30% Sonderzölle in Aussicht gestellt. Zugleich gehen die Verhandlungen im Zollstreit weiter. EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič führt noch heute weitere Gespräche mit seinen Gegenübern in Washington. Aber was erwarten die Mitgliedstaaten von der Kommission? Die EU-Handelsminister haben sich in Brüssel getroffen, um eine Linie zu finden. Soll man überhaupt verhandeln oder Gegenmaßnahmen ausrufen und so Trumps mutmaßlichen Bluff platzen lassen? Thomas Spiekhofen berichtet aus Brüssel.
Die neueste Wolte aus dem Weißen Haus zum Zollstreit, die sei
absolutely unacceptable and unjustified.
Absolut inakzeptabel und ungerechtfertigt, sagt Lars Løkke Rasmussen, der zuständige dänische Minister im Handelsrat. Dänemark hat am 1. Juli die Ratspräsidentschaft übernommen. Die EU sei weiterhin bereit zu Verhandlungen, die für beide Seiten ein gutes Ergebnis haben müssten. Aber
at the same time, we are prepared for all possible scenarios.
Gleichzeitig sind wir auf alle möglichen Szenarien vorbereitet. Wenn es keine zufriedenstellende Lösung gibt, werden wir reagieren. Und dazu gehören robuste und angemessene Gegenmaßnahmen, falls dies erforderlich ist. Das sei übrigens ein sehr starkes gemeinsames Signal der Handelsminister gewesen. Es habe da ein großes Gefühl der Einigkeit im Sitzungsraum gegeben, fügt Rasmussen noch hinzu.
There was a strong feeling in the room of unity.
Die EU bleibt damit bei der von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Wochenende ausgegebenen Linie. Verhandlungen bis zur letzten Minute, die Stand jetzt am 1. August, also in 2,5 Wochen erreicht ist, und gleichzeitig Vorbereitung von Gegenmaßnahmen. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich da heute am Tisch gehört habe, sagt von der Leyens Chefverhandler Maroš Šefčovič. Ich weiß das wirklich zu schätzen.
I really appreciate the strong and continuous support for the Commission expressed around the table today.
Ein erstes Paket mit Zöllen, unter anderem auf Motorräder und Jeans, hätte bereits greifen können, wurde aber noch einmal ausgesetzt. Eine zweite Liste, vorgelegt Anfang Mai, mehr als 200 Seiten lang und mit tausenden Produkten von Spielzeug bis zu tiefgekühltem Rindfleisch, ist jetzt ebenfalls fertig. Diese zweite Liste haben wir heute vorgelegt. Das Volumen der betroffenen Handelsprodukte umfasst 72 Milliarden Euro. Aber damit sind unsere Möglichkeiten noch nicht erschöpft. Es bleiben alle Instrumente auf dem Tisch. Dazu gehört zum Beispiel auch ein neues Gesetz, das es Brüssel erlaubt, Patente auszusetzen oder Firmen den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen zu verwehren. Auch über Abgaben oder Gebühren für große amerikanische Tech-Konzerne wird immer wieder diskutiert. Man dürfe aber nicht jetzt schon zu den äußersten Mitteln greifen, findet Ministerratsvorsitzender Rasmussen. Er glaube nicht an die Idee der Eskalation, um zu deeskalieren.
Well, I don't believe in the idea of escalating to deescalate.
Heute noch will Handelskommissar Šefčovič wieder mit seinen Gesprächspartnern in Washington sprechen. Wir werden jede Minute bis zum 1. August nutzen, verspricht er. Und im Übrigen, auch das sei ein klares Signal der Ministerrunde, werde Europa seine eigene Stärke und seine große Fähigkeit, mit anderen Teilen der Welt Handelsabkommen zu schließen, nicht vernachlässigen.
Spätestens mit dem Sommerinterview des Kanzlers und CDU-Chefs gestern Abend könnten für die Christdemokraten die Sommerferien beginnen. Aber CDU und CSU haben sich ein Problem mit in die parlamentarische Sommerpause genommen, das auch die Koalition belastet. Der Bundespräsident nennt sie sogar beschädigt. In der Unionsfraktion hat sich so starker Widerstand gegen eine der beiden von der SPD nominierten neuen Verfassungsrichterinnen aufgebaut, dass CDU-CSU die Zusage der Unterstützung an den Koalitionspartner SPD nicht mehr einhalten konnten und nach dem Ziehen der politischen Notbremse alle Wahlen abgesagt wurden. Kein Beinbruch, sagt der Kanzler in der ARD, räumt aber auch ein, dass da was schief lief in der Fraktion.
Es gab viele Vorbehalte, die haben wir unterschätzt und das wird uns nicht nochmal passieren.
Und darüber habe ich mit Wolfgang Bosbach gesprochen. Der Konservative stand lange als stellvertretender Vorsitzender mit an der Spitze der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Was heißt das? Wird uns nicht nochmal passieren? Wir werden es merken und dann die Unterstützung für die Richterin zurückziehen? Oder dann gibt es klare Ansagen, dass man sich als Fraktion an die personellen Absprachen der Koalitionsspitzen zu halten hat?
Ich nehme an, er meint die dritte Variante. Es wird uns nicht noch einmal passieren, dass wir die Lage derart falsch einschätzen, dass wir eine Zusage geben, hier im Richterwahlausschuss Frau Brosius Gernsdorf als Union mitzuwählen und erst dann die Fraktion mit dieser Personalie zu beschäftigen. Es ist immer gut, gerade dann, wenn die Abgeordneten des Deutschen Bundestages mit einer Zweidrittelmehrheit Kandidatinnen und Kandidaten wählen müssen, die Abgeordneten frühzeitig einzubinden und nicht nur diejenigen in den Fraktionen, die von Amts wegen mit der Thematik betraut sind. Das sind insbesondere die Justiziare.
Es wird uns nicht nochmal passieren, heißt aber auch, es ist passiert, hätte nicht passieren dürfen. Wer muss so etwas rechtzeitig erspüren? Die Justiziare sind ja nicht überall dran. Der Fraktionschef, der erste parlamentarische Geschäftsführer, bei wem muss das Unbehagen bemerkt werden?
Also in der Regel ist es so, dass die Vorschläge gesammelt werden und dann sieht man sich die Vita der Kandidatinnen und Kandidaten an. Was haben sie in der Vergangenheit veröffentlicht? Eine wichtige Frage ist zum Beispiel, waren sie in Anführungszeichen nur wissenschaftlich tätig oder haben sie auch Erfahrung in der Amt einer Richterin oder eines Richters? Und welche Publikationen gibt es? Welche Meinungen, rechtspolitischen Ansichten, gesellschaftspolitischen Ansichten vertreten sie? Und dann hätte man schon merken müssen, oh, gerade beim Thema Schutz des ungeborenen Lebens ist die Fraktion, sind die Mitglieder der Union besonders sensibel. Hier könnte es Beratung und Gesprächsbedarf geben. Mhm. Im Übrigen, das ist keine Sensation. Der Kandidat der Union hieß zunächst Herr Segmüller. Das war noch die letzte Wahlperiode gegen Ende. Da haben die Grünen gesagt, oh, der ist uns ein bisschen zu konservativ, der vertritt vor allen Dingen im Asylrecht konservative Positionen, den wählen wir nicht mit. Den haben wir zurückgezogen, um eine möglichst breite Mehrheit zu bekommen. Deswegen heißt jetzt der Kandidat der Union Herr Spinner.
Aber ist das Ganze bis jetzt nicht auch ein bisschen ein Heckenschützenfest? Denn bis jetzt hat jetzt sicher noch keine oder keiner zu Wort gemeldet, öffentlich, und gesagt, ich hätte Frau Gebrosius-Gersdorf nicht mitgewählt und ich werde das auch weiter nicht tun. Oder kennen Sie welche und kennen Sie deren Motive?
Nein, ich habe mit niemandem gesprochen, außer mit einer Abgeordneten, die bei mir mit im Hause wohnt. Das wäre ja auch merkwürdig, wenn Vater nicht mit der Tochter sprechen würde. Aber auch sie hat mir nicht gesagt, wer da seine Bedenken hat. Ich gehe auch nicht auf Motivsuche. Aber ich weiß, es sind ein paar Dutzend, und da kann man ja nicht so tun, als wenn das alle Versprengte oder Verpeilte werden, die werden schon ihre triftigen Gründe haben. Im Übrigen, wäre ich noch Mitglied des Parlaments und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, würde ich auch nicht mit Ja stimmen.
Hat Friedrich Merz die Frage im Sommerinterview nach dem Mann an der Fraktionsspitze richtig beantwortet?
Ist Jens Spahn der richtige Mann da?
Eindeutig ja.
Also das hilft uns jetzt keinen Meter weiter, Jens Spahn in Frage zu stellen, weder als Person noch in seiner Funktion. Das ist eine schwierige Lage für die Koalition, da soll man gar nicht drum herum reden, aber es ist keine Staatskrise, alles Unsinn. Ist auch Unsinn, dass das Bundesverfassungsgericht beschädigt worden sei. Ja, wodurch denn? Mhm. Es wäre vielmehr ein Problem, wenn versucht würde, per Order de Mufti mit allem Zwang eine Kandidatin durchzusetzen, gegen die es begründete Bedenken gibt.
Wie hält man jetzt die Situation in der Koalition und auch prinzipiell natürlich bei der Wiederbesetzung des Verfassungsgerichts? Geht es nur, wie Markus Söder heute vorschlägt, wenn die SPD ihre Kandidatin abräumt? Und heißt das dann aber im Umkehrschluss nicht, dass eine offensichtlich doch immerhin noch Minderheit in der Union ein Vetorecht gegen Vorschläge der SPD in einem Personalpaket hat?
Also Markus Söder hat natürlich recht. Es wäre gut, wenn sich die SPD genauso verhalten würde wie die Union. Wir haben ja unseren Kandidaten zurückgezogen und Herrn Spinner jetzt ins Rennen geschickt. Und es war ja ein Dreierpaket, dazu gehört noch Frau Kaufold. Und der Punkt ist ja von der Tagesordnung abgesetzt worden. Aber es gibt auch andere Szenarien. Die Union trägt Frau Borsius-Gersdorf geschlossen mit, was ich mir schwer vorstellen kann. Oder sie selber kommt zu der Einsicht, meine Kandidatur ist ja nicht so wichtig, dass deshalb eine Koalitionskrise heraufbeschworen werden sollte. Ich gehe davon aus, dass jetzt viele Gespräche stattfinden, nicht öffentlich, was in dieser Sache auch richtig ist, und hoffe, dass es uns gelingt, drei Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, die mit einer breiten Mehrheit des Deutschen Bundestages nach Karlsruhe entsandt werden. Dem Gericht könnte nichts Besseres passieren, als wenn es nicht im Parteiengezänk entschieden wird.
Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach.
NDR Info. Die Meinung.
Wer hat nun die Koalition beschädigt? Wer muss Vertrauen wieder aufbauen? Der Kommentar von Sabine Henkel.
Was hätte wohl der Oppositionsführer Friedrich Merz dem Kanzler Friedrich Merz um die Ohren gehauen nach dieser versemmelten Richterwahl? Sie können es nicht, vielleicht das, oder Sie sind ein Klempner der Macht, oder die Schuhe des Kanzlers sind Ihnen zwei Nummern zu groß. Auf jeden Fall wäre Merz als Oppositionsführer noch Fraktionschef und nicht Jens Spahn. Dass Merz ihn ausgewählt hat, war ein strategischer Fehler. Ein Kanzler muss sich auf seinen ersten Mann in der Fraktion bedingungslos verlassen können. Der muss ihm Mehrheiten organisieren, die Loyalität der eigenen Leute sichern. In guten wie in schlechten Zeiten. Auf Jens Spahn aber kann sich Merz ganz offensichtlich nicht verlassen. Spahn hat die Truppe nicht beisammengehalten und hinter sich versammelt. Er hat es einfach so laufen lassen mit der Richterwahl. Die werden schon zustimmen und diejenigen wählen, auf die er, Spahn, sich mit der SPD verständigt hat und für die auch Merz sich ausgesprochen hat. Aber nein, sie wollten es nicht, ließen sich stattdessen mitreißen von einer Rechtsaußenkampagne, auch weil Spahn nicht für Aufklärung sorgte. So hat die Union die SPD brüskiert und schlimmer noch die AfD beflügelt. Merz täte gut daran, nicht nur den Außenkanzler zu geben, sondern sich auch um Innenpolitik und seine Partei zu kümmern. Und wenn ihm selbst dafür die Kapazitäten fehlen, sollte er Leute haben, die das alles in seinem Sinne erledigen. Ob eine abgestimmte Richterwahl oder was sonst noch kommt. Schließlich will Merz ja nicht wieder dort landen, wo er hergekommen ist, in der Opposition.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. Würde nur die Hälfte dieser Vorhaben umgesetzt, wäre dieses Land ein anderes Land, sagt Julia Jäkel. Und nicht weniger wollen die Frauen und Männer, die sich in der Initiative für einen handlungsfähigen Staat zusammengeschlossen und heute ihren Abschlussbericht übergeben haben. Nicht irgendjemandem, sondern gleich dem Bundespräsidenten. Der scheint also auch nach dem Umbau des Staates noch vorgesehen. Aber die Initiative will klare Zuständigkeiten, gerade zwischen Bund und Ländern, einen effizienteren Staat und mehr Bürgerbeteiligung. Benjamin Großkopf.
Wer Andreas Voskuhle zuhört, dem kann schon ein bisschen mulmig werden. Voskuhle war Präsident des Bundesverfassungsgerichts, ist einer von vier Initiatoren von handlungsfähiger Staat.
Wir sind nicht wirklich verteidigungsfähig, unsere Infrastruktur marode, die sicher geglaubte Versorgung mit bezahlbarer Energie verschwunden, die Folgen des Klimawandels nicht beherzt genug angepackt, Bund und Länder verhakt, die Digitalisierung verschleppt.
Schirmherr der Initiative ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der weitere Beispiele nennen kann für läuft nicht bei uns.
Wenn bezahlbare Wohnungen fehlen, weil ausufernde Auflagen das Bauen massiv verteuern, wenn es nicht gelingt, dringend benötigte Fachkräfte in Medizin und Pflege zu gewinnen, weil die Anerkennung der im Ausland erworbenen Qualifikationen ewig dauert, wenn die Sanierung maroder Brücken oder Schienenwege im Personennahverkehr sich endlos hinzieht oder Kleinbetriebe zu Berichten verpflichtet werden, für die sich in Wahrheit hinterher niemand wirklich interessiert.
Dafür, dass der Bericht der Initiative Handlungsfähiger Staat nicht, wie so viele zuvor, in der Ablage müsste mal jemand verschwindet, ist jetzt vor allem Carsten Wildberger zuständig. Er war Chef von Mediamarkt Saturn, ist der neue Minister im neuen Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Und er sagt, nur wer was sieht, der glaubt auch dran.
Seeing is believing. Menschen müssen das Gefühl haben, okay, es passiert und dass sich daraus ein Momentum entwickelt.
Dass es Wildbergers Ministerium überhaupt gibt, war eine der Kernforderungen der Initiative Handlungsfähiger Staat. Sie hatte im März einen Zwischenbericht vorgelegt. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD weitere ihrer Forderungen aufgenommen. Und das Ziel ist sowieso unstreitig, bestätigt der Bundespräsident.
Die Demokratie wird stärker und resilienter, wenn wir unseren Staat schneller, besser und bürgernäher machen.
Die Initiative entwickelt dazu auf etwa 130 Seiten 35 Empfehlungen. Dabei einiges relativ Konkretes, das das Leben eines jeden berührt. Zum Beispiel Datenschutz lockern, Zuständigkeiten vereinheitlichen, damit es endlich nicht mehr Behördengang heißt, sondern vieles per Klick funktioniert. Aber es geht auch um die großen politischen Fragen. So empfiehlt die Initiative, dass der Bund künftig zentral für Abschiebungen Ausreisepflichtiger zuständig ist. Überhaupt geht es, Stichwort Föderalismus, viel um Zuständigkeiten. Die für den Katastrophenschutz zum Beispiel soll künftig ebenfalls beim Bund liegen. Eine der Initiatoren, die Medienmanagerin Julia Jäkel, sagt, Deutschland brauche frischen Wind in der Verwaltung, also Erneuerung von unten, aber auch Dampf von oben.
Eine Sorge treibt uns vier weiterhin um, dass die weltpolitischen Brennpunkte den Bundeskanzler und Vizekanzler zu stark ablenken könnten. Und wir brauchen sie aber hier. Sie müssen diese Reformprozesse energisch im Innern hier vorantreiben.
Für den Realitätscheck ist heute in Schloss Bellevue unter anderem Constanze Arndt zuständig. Sie ist Bürgermeisterin von Zwickau und sagt, weniger Regeln findet doch jeder gut. Wobei, es kommt dann doch darauf an.
Wenn man selber baut, soll alles möglichst schnell und unkompliziert und möglichst ohne Bedingungen gehen. Aber wenn der Nachbar baut, dann soll wirklich genau geschaut werden, dass kein Abstand unterschritten wird etc. pp. Und das bedeutet, dass wir als Bürger schon auch mal darüber diskutieren müssen, welchen Anspruch wir gegenüber unserer Gesellschaft und auch dem haben, was Staat regulieren soll.
Das Stichwort Einzelfallgerechtigkeit also, es fällt immer wieder an diesem Tag in Berlin, an dem klar wird, Deutschland hat kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem.
Es ist nicht so, dass der Staat nicht handlungsfähig ist. Das ist er schon, aber es kostet uns so viel Kraft und Energie. Und ja, es wäre schön, wir könnten diese Ressourcen wirklich in etwas Produktiveres investieren.
Noch so eine Forderung, hinter der sich wirklich jeder versammeln kann.
Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Montag.